SpaceX Starship-Start am kommenden Donnerstag, ESA Aerospace zündet Rakete vor Erstflug, gestrandet, Erzählung über ISS-Besatzung bringt Astronauten gegen SpaceX-Chef auf, der fordert dann früheres Ende der ISS, Falcon 9 tritt unkontrolliert über Deutschland ein und Trümmerberichte aus Polen, Welt geht 2032 wohl doch noch nicht unter, Asteroideneinschlag wird unwahrscheinlicher, die Deutsche Raumfahrtagentur wird Ankerkunde der Exploration Company und in den kommenden Wochen könnten gleich 3 Lander auf dem Weg zum Mond sein. Das und noch mehr mit allen Hintergründen schauen wir uns heute an. Herzlich willkommen zu Senkrechtstarter, euer Raumfahrtkanal im deutschen Sprachraum. Und wenn ihr Raumfahrt-News nicht verpassen wollt, genau, Abo nicht vergessen, denn die Zukunft der Raumfahrt, die ist unfassbar spannend. Etwa einen Monat nach der Explosion der Oberstufe des 7. Starship-Testflugs bereitet SpaceX den 8. Testflug vor. Laut einem FAA-Advisory vom 20. Februar könnte dieser Flug bereits am Donnerstag, 26. Februar, stattfinden. Das Advisory ist keine Fluglizenz und hat auch sonst keine bindende Wirkung, aber sie ist ein gutes Indiz dafür, über welchen Zeitraum aktuell diskutiert wird. In dem Advisory ist von frühestens der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag die Rede. Das Startfenster, das wäre am Donnerstagmorgen offen von 0.30 Uhr bis 1.09 Uhr nach unserer mitteleuropäischen Zeit. Backup-Möglichkeiten wären für die darauffolgenden Tage bis Donnerstag, 6. März, immer zur gleichen Zeit. Wenn ich das hier aufnehme, sind noch keine Details zur Unfalluntersuchung von Flug 7 aufgetaucht. Die Untersuchung zusammen mit durch die FAA genehmigten Verbesserungen bzw. Abhilfemaßnahmen, um so einen Absturz zukünftig zu verhindern, die muss abgeschlossen sein, bevor die FAA SpaceX eine erneute Starterlaubnis erteilt. Genauer, den Start vielleicht nach der alten, der bisherigen Lizenz erneut erlaubt. Beim vorherigen 7. voll integrierten Testflug des Starships am 16. Januar, da versagt ja die obere Stufe der Rakete etwa 8 Minuten nach dem Start und das führte dann zu einem Trümmerregen über der Karibik. Die FAA überwacht, wie gesagt, derzeit eine von SpaceX geleitete Untersuchung dieses Unfalls. Ja, und obwohl diese Untersuchung noch nicht abgeschlossen ist, deutet aber die Ankündigung eines möglichen Startdatums darauf hin, dass bei der FAA schon davon ausgegangen wird, dass die Untersuchung kurz vor einem Abschluss steht. Mir ist neulich aufgefallen, dass ich seit ich Senkrechtstarter mache, also seit über 5 Jahren, ja, ich keinen Urlaub mehr gemacht habe. Ich war zwar auch weg, aber ich habe immer unterwegs gearbeitet und auch immer mindestens ein Video pro Woche veröffentlicht. Dieses Jahr, da möchte ich das unbedingt ändern und es soll nach Asien gehen. Klar will ich unterwegs nicht auf Streaming verzichten und bittere Realität im Ausland. Du kannst deine Serie im Urlaub ja wegen Geoblocking gar nicht weiterschauen. Geoblocking nervt, aber NordVPN hat die perfekte Lösung. Mit nur einem Klick surfst du virtuell wie zu Hause, egal wo du bist oder wo du sein möchtest. Mit meinem NordVPN-Deal bekommst du einen exklusiven Rabatt auf das Abo und bis zu 4 Bonusmonate obendrauf. Link findest du auch in der Videobeschreibung. NordVPN ist einer der schnellsten VPN-Anbieter der Welt und sorgt dafür, dass 4K-Streaming selbst auf Reisen zum Kinderspiel wird. Und wenn du unterwegs auf Reisen im Ausland auf lokalen Webseiten etwas suchst, kannst du dich auch auf den Bedrohungsschutz Pro von NordVPN verlassen. Der bietet einen erweiterten Schutz vor, zum Beispiel Malware, Phishing und Betrug. Der Bedrohungsschutz Pro, der blockiert aber auch Werbung, damit du reibungslos im Internet surfen kannst. Mit meinem NordVPN-Deal, wie gesagt, zum exklusiven Rabatt noch bis zu 4 Bonusmonate obendrauf. Das Ganze kannst du wie immer bei NordVPN mit der 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie ganz risikofrei testen. Unter dem Video. Wir haben extra abgewartet mit den News, aber Stand Samstag Mittag, 22. Februar, da gibt's keine näheren Informationen zu Flug 8 von SpaceX. Für gewöhnlich veröffentlicht SpaceX ja die neuen Startinfos Freitag auf Samstag in der Woche vor einem geplanten Start. Es wird aber erwartet, dass Flug 8 ähnliche Ziele verfolgen wird wie der vorherige 7. Testflug, also einschließlich der Erprobung des Nutzlastauswurfmechanismus der PES-Dispenser, der ja Starlinks dann auswerfen soll. Ja, und Tests des neuen Hitzeschutzmaterials. Zusätzlich plant SpaceX sehr wahrscheinlich erneut erstens die Landung des Boosters in der Starbase und zweitens die Starship-Oberstufe weich im Indischen Ozean zu landen. Trotz des Rückschlags von Flug 7 bleibt SpaceX offensichtlich optimistisch und arbeitet, laut der aktuellen Berichterstattung, die sich auf interne SpaceX-Quellen beruft, ja, die arbeiten also daran, das Starship in der kommenden Woche zu starten. Aktuell befindet sich aber keine Hardware auf dem Startplatz, was sich aber auch kurzfristig ändern kann. Gutes Indiz für die bereits laufende finale Vorbereitung des eingesetzten Booster 15 für den Start ist das Auftauchen des Hot-Staging-Rings. Bisher war das Aufsetzen des Zwischenrings zwischen Chip und Booster einer der letzten Schritte, bevor die Hardware final auf die Startrampe kam. Elon Musk und Donald Trump haben in einem Interview wiederholt behauptet, dass die Rückkehr der Astronauten Sunita Williams und Butch Wilmer auf der ISS aus politischen Gründen unter der Biden-Regierung verzögert wurde. Die NASA und viele Raumfahrtexperten, die widersprechen jedoch dieser Darstellung deutlich. Die NASA hatte bereits im August 2024 bekannt gegeben, dass die Starliner-Kapsel von Boeing ohne Besatzung zur Erde zurückkehren müsse, da es Unsicherheiten bezüglich der Triebwerksleistung gab. Mehrere Triebwerke, die hatten bereits beim Andocken an der ISS versagt. Ein unabhängiges Sicherheitsgremium bestätigte, dass eine Crewrückkehr mit der Starliner-Kapsel zu riskant gewesen wäre. Williams und Wilmore blieben demnach nicht aus politischen, sondern aus Sicherheitsgründen auf der ISS. Um ihre Rückkehr zu ermöglichen, wurde die nächste Crew Dragon Mission, Crew 9, von 4 auf 2 Besatzungsmitglieder reduziert, um Platz für Williams und Wilmore zu schaffen. Damit wurden sie regulär Teil der Langzeitbesatzung und übernahmen die für die Besatzung vorgesehenen Aufgaben. Der Rückflug von Crew 9, der war ursprünglich für Februar 2025 vorgesehen, verzögert sich aktuell aber, da die Folgemission Crew 10 noch nicht starten kann, weil die neue SpaceX Dragon, die eigentlich für diesen Flug vorgesehen war, noch nicht bereit ist. Die NASA entschied sich letztlich, stattdessen eine bereits vorhandene Kapsel zu nutzen. Selbst die angeblich gestrandeten Astronauten Williams und Wilmore bestätigten in Interviews, dass sie sich weder verlassen noch gestrandet fühlten. Stattdessen seien sie auf eine längere Mission vorbereitet und auch verpflichtet. Also, auch wenn öfter von gestrandeten Astronauten die Rede ist, die NASA und die Besatzung, die weisen die Darstellung zurück. Die ISS, die hält ja jederzeit eine SpaceX Crew Dragon bereit, die Williams und Wilmore im Notfall zusammen mit Crew 9 zurückbringen könnte. Die Betonung liegt auf Notfall. Eine sofortige Rückkehr, ein sofortiger Rückflug, die würde die Planung der ISS durcheinander bringen, da eine kontinuierliche Besatzung für Forschung und Betrieb notwendig ist. Hatten wir im Übrigen auch schon mal, als es Probleme mit der Soyuz gab. Ist jetzt also gar nicht so ein unbedingt neuer Fall. Williams und Wilmore sind nicht gestrandet, sondern erleben eine ungeplante, aber sichere Verlängerung ihrer Mission. Sie sind gesund und haben ausreichend Vorräte und leisten weiterhin wertvolle Arbeit auf der ISS, bis ihr regulärer Rückflug ansteht. Bemerkenswert auch die Reaktion von Andreas Mogensen, schließlich ein aktiver ESA-Astronaut. Die Aussagen des SpaceX-Chefs bezeichnet er als Lüge. Musk wiederum nannte Mogensen daraufhin einen völlig zurückgebliebenen Idioten. Ob jemand, der völlig zurückgeblieben ist, als erster nicht-amerikaner Pilot eines US-Raumschiffs wird oder ISS-Kommandant, darf dann doch bezweifelt werden. Nicht zuletzt seine Funktion als ESA-NASA-Crew-Liaison-Officer mit Büro im NASA-Astronauten-Office in Houston ist ein Indiz dafür, dass er nach allen Maßstäben ein bei ESA und NASA hoch angesehener Astronaut ist. Ob das dann zum Platzen der Hutschnur bei Elon Musk geführt hat, wissen wir nicht. Kurz nach dem Schlagabtausch auf X schrieb Musk dann, es wäre Zeit, mit den Vorbereitungen für die Deorbitierung der ISS zu beginnen. Als Zeitraum schlägt er 2 Jahre vor. Die NASA verfolgt bisher einen strukturierten Übergangsplan, um bis 2030 eine kommerzielle Nachfolgestation für die ISS zu haben. Dann soll ein Deorbit-Vehikel, das 2028/29 zur ISS gebracht werden soll, die Station kontrolliert über den Pazifik herunterholen. Musks Vorschlag, den Zeitplan um 3 Jahre vorzuziehen, der könnte große Probleme für die NASA und internationale Partner verursachen. Die Partnerstaaten haben sich bis mindestens 2030 zum Betrieb der ISS verpflichtet. Ein vorzeitiges Ende würde mit Sicherheit zu erheblichen internationalen Spannungen führen. Ja, und für die Forschung im LEO wäre es natürlich auch der Super-GAU. Ein vorzeitiges Ende würde eine Lücke in der Forschung und der laufenden Programme erzeugen. Selbst optimistische Prognosen rechnen erst ab 2028 mit einer privaten Nachfolgestation. Apropos internationale Kooperation auf der ISS. Beistand bekam der ESA-Astronaut Mogensen übrigens aus der gesamten Raumfahrt-Community. Konnte man auch so ein bisschen daran sehen, dass da viel mehr Likes unter seinem Post waren als unter dem Rant von Elon Musk. Ja, unter anderem gab es Hilfe von NASA-Astronaut Scott Kelly. Er schrieb, dass Andreas einer der kompetentesten, vertrauenswürdigsten und ehrlichsten Menschen wäre, die er je getroffen habe. In Richtung Musk schrieb er, dessen Rhetorik sei unerhört und diese Art der Respektlosigkeit habe Mogensen nicht verdient. Einen ungeplanten Wiedereintritt gab es diese Woche auch. Ich hatte bereits über eine Falcon 9 Oberstufe von Starlink-Start L4 berichtet. Nun ist sie unkontrolliert über Europa eingetreten. Dabei ist sie laut dem Astronomen Jonathan McDowell, das ist meine Lieblingsquelle zu Fragen hinsichtlich von Weltraumschrott und Wiedereintritten, kurz vor 4 Uhr morgens am Mittwoch, 19. Februar, über der Irischen See eingetreten. Die auseinandergebrochenen und verglühenden Oberstufenreste, die konnten dann auch über Norddeutschland beobachtet werden. Trümmerstücke wie carbongewickelte Drucktanks, kurz COPVs, die wurden offenbar in Polen in der Nähe der Stadt Poznan gefunden. Laut der polnischen Raumfahrtagentur Polsa handelte es sich bei dem Himmelsphänomen um genau die zweite Stufe der Falcon 9-Rakete, die da am 1. Februar von Kalifornien ausgestartet war. Die gefundenen Trümmerstücke, die müssten noch untersucht werden, um sie zweifelsfrei zuzuordnen. Trotz der spektakulären Videos und unzähliger Kommentare auf Social Media hat SpaceX noch kein offizielles Statement abgegeben. Es bleibt abzuwarten, ob das Unternehmen sich äußert und welche weiteren Erkenntnisse die Analysen der Trümmer bringen. Die Starts der vergangenen Woche. Am Dienstag, 28. Februar, da hat Rocket Lab erfolgreich eine Elektronrakete von Neuseeland aus gestartet. Die Mission Fasten Your Space Belts, die hat den ersten Satelliten der neuen Gen-3-Reihe für Black Sky ins All gebracht. Die neue Satellitengeneration kann Bilder mit einer Auflösung von 35 cm liefern und ist erstmals mit Kurzwellen-Infrarotsensoren ausgestattet. Black Sky hat weltweit Kunden aus den Branchen Verteidigung und Geheimdienst. Am Mittwoch, 19. Februar, da hat SpaceX von der Cape Canaveral Space Force Station eine Falcon 9 mit 23 Starlings gestartet. Bemerkenswert an diesem Starlink-Start, zum ersten Mal hat SpaceX dabei eine Falcon 9-Stufe in den Gewässern eines anderen Landes gelandet. Diese neue Landezone in den Bahamas, die erweitert die Möglichkeiten oder die möglichen Flugbahnen für Falcon 9-Missionen und bietet eine Alternative zur Landung im Nordatlantik. Während bis auf wenige Ausnahmen die Landungen auf den Drone-Chips zur Routine geworden sind, gab es in den vergangenen Jahren mehrere Fälle, wo Falcon Booster nach der erfolgreichen Landung im Winter aufgrund von Wellengang im Nordatlantik beschädigt wurden. Daraufhin änderte SpaceX seinen Flugplan in den Wintermonaten von Florida. Die neue Landemöglichkeit für die erste Stufe soll auch die Nutzlast auf bestimmten Flugbahnen erhöhen. Interessanterweise spricht SpaceX auch von der Möglichkeit von Crew-Starts. Explizit FRAM-2 wird genannt. Am Freitag, 21. Februar, da ist von der Cape Canaveral Space Force Station eine weitere Ladung Starlinks gestartet. Am Samstag, 22. Februar, da wurde in China eine Lange Marsch 3B von Xicheng gestartet. Die Nutzlast ist mir nicht bekannt. Ja, und der Wochenabschluss, auch nach Redaktionsschluss, wenn die News am Sonntagmorgen erscheinen, dann sollte SpaceX von Vandenberg eine weitere Ladung Starlinks gestartet haben. Ja, eine weitere Woche ohne europäische Starts, geschweige denn mit einem Start einer deutschen Orbitalrakete. Aber das wird sich sehr bald ändern. ESA Aerospace steht kurz vor dem Testflug ihrer Spektrum-Rakete. ESA hat nun am Freitag offiziell bekannt gegeben, die erste Stufe der Spektrum, die hat erfolgreich einen 30 Sekunden dauernden statischen Feuertest mit allen neuen Aquila-Triebwerken bestanden. Damit ist die Rakete auf der Hardware-Seite nun offiziell flugbereit. Der erste Testflug, der soll vom Andøya Spaceport in Norwegen starten. Der genaue Termin, der hängt jetzt nur noch von der Lizenzierung durch die norwegische Luftfahrtbehörde ab. Es könnte der erste Orbitalraketenstart aus Kontinentaleuropa werden. Klar, ist ein Testflug, also tun wir den Jungs und Mädels aus Ottobrunn einen Gefallen und helfen wir mit, die Erwartung nicht zu hoch zu pushen. Es gibt Dinge, die kann man eben nur im Flug testen. Aber selbst wenn es auf dem ersten Flug für den Orbit nicht ganz reichen sollte, die Rakete für den zweiten und dritten Flug, die sind bereits in Produktion. Gute Nachrichten für alle, die sich Sorgen um einen möglichen Asteroideneinschlag im Jahr 2032 gemacht haben. Die NASA hat die Wahrscheinlichkeit eines Treffers durch den Asteroiden 2024 YR4 auf 1 zu 67 gesenkt. Diese aktualisierte Einschätzung, die basiert auf neuen Bahndaten. Kurz zuvor hatte die NASA noch mit 1 zu 32 das höchste Einschlagsrisiko ihrer Geschichte für einen Asteroiden dieser Größe ausgegeben. Der Asteroid, der bewegt sich momentan von der Erde weg. Eine erneute Annäherung, die erfolgt erst 2028. Dann werden neue Beobachtungen mit bodengestützten Teleskopen weitere Klarheit über seine Bahn bringen. Selbst wenn der Asteroid 2024 YR4 keine Gefahr für die Erde darstellt, ist er aus wissenschaftlicher Sicht hochinteressant. Die enge Passage im Jahr 2032, die bietet eine seltene Gelegenheit, einen Asteroiden dieser Größe aus nächster Nähe von der Erde aus zu erforschen. Apropos Asteroiden, die chinesische Raumfahrtbehörde hat bekannt gegeben, dass die Raumsonde für die Tianwen-2-Mission am 20. Februar im Xicheng-Satellitenstartzentrum eingetroffen ist. Die ehrgeizige Mission, die wird in der ersten Jahreshälfte 2025 mit einer Langen Marsch 3B gestartet und umfasst die Rückführung von Proben eines erdnahen Asteroiden sowie ein späterer Rendezvous mit einem Hauptgürtelkometen. Tianwen 2 wird zunächst den erdnahen Asteroiden, ich hoffe, ich sprich den richtig aus, Kamo-Oa-Lewa ansteuern. Dieser Himmelskörper, der zwischen 40 und 100 Metern misst, gilt als erdnaher Quasi-Satellit. Wissenschaftler vermuten, dass er möglicherweise ein Fragment des Mondes ist, das durch einen Einschlag ins All geschleudert wurde. Nach zwei japanischen Hayabusa-Missionen und der OSIRIS-REx-Mission der NASA könnte China das dritte Land werden, dem erfolgreich eine Asteroidenprobenrückführung gelingt. Die gesammelten Proben, die sollen dann bis 2027 zur Erde zurückgebracht werden. Die indische Raumfahrtkommission hat die vorgeschlagene Mars-Lander-Mission der ISRO genehmigt. Die Mars-Lander-Mission, kurz MLM, ist eine zukünftige Mission der ISRO zum Mars, geplant für 2031. Sie besteht aus einem Rover und einer Flugdrohne. Landen soll MLM ähnlich zu den NASA-Rovern Perseverance und Curiosity mit einem raketengetriebenen Skycrane. Auch Italien will zum Mars. Die italienische Raumfahrtagentur ASI hat mit der Entwicklung von einer CubeSat-Mission zum Marsmond Deimos begonnen. Die Mission TASTE für Terran Analyzer and Sample Tester Explorer soll den Marsmond auch mit einem kleinen Lander erkunden. TASTE ist die 10. Mission des Alcor-Programms, das seit 2020 innovative CubeSat-Missionen mit kostengünstigen Komponenten entwickelt. Ihr Ziel? Ermöglichen von schnell einsatzbereiten Missionen für die Erkundung des Weltraums. TASTE soll unter anderem die Herkunft von Deimos erforschen und die mineralische Zusammensetzung der Oberfläche analysieren. Da es sich um eine kompakte und leichte Mission handelt, wird TASTE als Mitflugpassagier an Bord einer größeren Mars-Mission reisen. Die Trägerrakete und das Hauptraumschiff, das wurde noch nicht bekannt gegeben. Ebenso wenig ein Starttermin. Die deutsche Raumfahrtagentur im DLR hat sich als Ankerkunde für das Forschungsprogramm Microgravitation der Nyx-Raumkapsel der Exploration Company verpflichtet. Die wiederverwendbare Nyx-Kapsel, die soll in Zukunft Fracht zur ISS transportieren und in der Schwerelosigkeit Experimente ermöglichen. Die deutsche Exploration Company, die hat ihren Sitz bei München. Bei den DLR Tech Days in Bonn am 20. Februar gab die Raumfahrtagentur bekannt, dass sie einen Vertrag mit der Exploration Company unterzeichnet hat. Damit sichert sich die deutsche Raumfahrtagentur 160 Kilogramm wissenschaftliche Nutzlast an Bord der ersten Nyx-Mission im Jahr 2028. Das DLR ist aber nicht nur beim Jungfernflug 2028 involviert, sondern auch bei der Mission Possible, einem Technologiedemonstrator mit einem verkleinerten Prototypen. Die Mission Possible, die soll noch 2025 mit einer Falcon 9 starten. Die Nyx-Raumkapsel könnte ein wichtiger Schritt in Richtung europäische Unabhängigkeit in der Raumfahrt werden. 2024 wurde die Exploration Company von der ESA als eines von zwei Unternehmen für eine Demonstrationsmission zur ISS ausgewählt. Die ESA zielt mit den Fähigkeiten aber auch auf die neuen kommerziellen Raumstationen. Der Blue Ghost Lander von Firefly Aerospace befindet sich nun im Orbit um den Mond und bereitet sich auf seine bevorstehende Landung vor. Am Donnerstag gab Firefly bekannt, dass die Sonde ihre Haupttriebwerke für 4 Minuten und 15 Sekunden gezündet hat. Dieses Lunar Orbit Insertion Manöver, das brachte den Lander in eine elliptische Umlaufbahn um den Mond. Blue Ghost ist Teil von NASAs Commercial Lunar Payload Services, einem Programm zur kostengünstigen Lieferung von Wissenschafts- und Technologieexperimenten zum Mond. Der NASA, der trägt insgesamt 10 NASA-Payloads, mehr als jede andere CLPS-Mission bisher. Unter anderem hat Blue Ghost mit Lister einen Bohrer dabei, der 2 bis 3 Meter tief bohren soll, um den Wärmefluss im Mondboden zu messen. Ja, Blue Ghost bohrt sich hoffentlich nicht bei der Landung 2 bis 3 Meter tief in den Mondboden. Eine weiche Landung ist aktuell für den 3. März geplant. Wir drücken die Daumen. Intuitive Machines hat bekannt gegeben, dass sein neuer Nova Sea Lander mit dem Namen Athena vollständig integriert und bereit für den Start ist. Die Mondlandemission ist auch Teil des NASAs Commercial Lunar Payload Services und soll wichtige wissenschaftliche und technologische Experimente für zukünftige Artemis-Crew-Missionen durchführen. Intuitive Machines war im Februar 2024 mit der Mission IM-1 ja die erste kommerzielle weiche Mondlandung gelungen. Allerdings nach dem Kontakt mit der Mondoberfläche, da kippte der robotische Nova Sea Lander. Alle Instrumente, die blieben funktionsfähig und die Mission, die wurde trotz der Schlagseite als Erfolg gewertet. Dementsprechend hoch sind jetzt die Erwartungen für IM-2. Fun Fact, mit Intuitive Machines Athena, Fireflies Blue Ghost und dem Hakuto Airlander Resilience von iSpace wären sogleich 3 Mondländer gleichzeitig auf dem Weg zum Mond. Das ist ein neuer Rekord für die Raumfahrt. Der Start von Athena mit einer Falcon 9 vom Launch-Komplex 39A im Kennedy Space Center, der ist aktuell für Donnerstagmorgen, den 27. Februar geplant. Ja, und das bringt uns zu den Starts der kommenden Woche. Vorher aber noch kurz ein Dank an die Senkrechtstarter Schutzengel, also alle Menschen, die den Kanal regelmäßig monetär unterstützen. Wenn auch du dabei mithelfen möchtest, den deutschen Sprachraum aktiv für Raumfahrt zu begeistern, genau unter dem Video gibt es einen Link zur YouTube-Kanalmitgliedschaft. Als kleines Dankeschön gibt es ja alle meine Videos vorab und ohne Werbung. Die Starts der kommenden Woche im Schnelldurchgang. Montag, 24. Februar, Falcon 9 von Cape Canaveral Space Force Station an Bord Starlinks. Ja, und dann in der Nacht von Mittwoch auf den Donnerstagmorgen, ganz früh mit 12:30 nach unserer mitteleuropäischen Zeit, also kurz nach Mitternacht, eventuell Starship Flug 8. Ich mache natürlich einen Livestream und werde dann spätestens ab Mittwochabend 22 Uhr live. Kurz darauf, auch am Donnerstagmorgen, aber andere Seite von den USA, Kennedy Space Center in Florida mit einer Falcon 9, die Mondlandemission IM-2 von Intuitive Machines. Auch am Donnerstag, 27. Februar von Baikonur in Kasachstan mit einer Soyuz 2.1A, ein Progressfrachter für die ISS. Und der Wochenabschluss voraussichtlich dann am 1. März. Eine Falcon 9 von Vandenberg. An Bord befinden sich zwei NASA-Nutzlasten. Sphere X, ein Infrarotteleskop zur Kartierung des Himmels. Und mit Punch, ein Satellit zur Untersuchung der Sonnenkorona. Du planst auch deinen nächsten Urlaub und willst auf Streaming nicht verzichten? Hier noch einmal der Hinweis auf meinen NordVPN-Deal, findest du auch in der Videobeschreibung. Ich hoffe, die News haben dir wieder gefallen. Wenn ja, den Like nicht vergessen. Die Raumfahrt ist und bleibt spannend. Hashtag Apollo-Moment. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Immer schön senkrecht bleiben. Dein Mo.